Erleben will, der muss Bahn fahren. Es ist spannend, es ist überraschend, man wird herausgefordert, muss immer wieder flexibel neu reagieren, umdisponieren, ständig am Handy, okay, der Zug, den reichen wir nicht mehr, welchen kann ich dann nehmen? Ja, es ist wirklich sehr spannend, man wird herausgefordert und am Ende ist man dankbar und erleichtert, wenn man gut angekommen ist. Das ist ein richtig schönes Gefühl. Aber ich will nicht meckern über unsere Bahn. In anderen Ländern gibt es gar keine Bahn. Und wenn es Bahnen gibt, dann fahren die Leute auf dem Trittbrett oder auf dem Dach. Von daher ist das hier bei uns schon noch sehr komfortabel. Und ich will nicht auf hohem Niveau jammern. Denn wenn wir jammern, dann sollten wir über was anderes jammern. Und dazu geht es auch gleich im Predigttext. Dazu komme ich gleich. Warum erzähle ich das mit der Bahn? Bei der Bahn oder wenn man mit der Bahn unterwegs ist, komisch, das Ding geht nicht mehr. Wir hatten neue Batterien eingemacht, jetzt müsste er weiter. Ah doch, jetzt geht's. Alles klar, danke. Also beim Bahnfahren begegnet man ganz unterschiedlichen Menschen. Und ich finde das immer wieder sehr interessant, was für Menschentypen man da sieht. Also ich bin gerne auf Bahnhöfen und beobachte auf Bahnsteigen so die verschiedenen Menschen und Typen, die da so rumlaufen. Denn ich finde, da erlebt man so ein Abbild unserer Gesellschaft wirklich konzentriert. Fast alle Schichten der Bevölkerung kann man auf Bahnsteigen sehen. Und im Waggon, wenn man dann da sitzt, hat man auch die Möglichkeit, mit einer Auswahl dieser Gesellschaft mal auf engen Raum für eine gewisse Zeit zusammen zu sein. Da ist man ganz nah bei den Menschen. Und ich finde, das ist eine gute Erfahrung, die man sich immer wieder mal gönnen sollte, so richtig mitten unter den Menschen, unter den richtigen Menschen, nicht so unsere Blasenklientel, sondern wirklich mal richtig drin zu sein. Denn wenn ich mit dem Auto unterwegs bin, dann bin ich auch bei den Menschen unterwegs, aber ich bin in meiner Box, in meiner Glasbox und ich nehme das durch diese Box wahr, aber ich bin nicht richtig drin. Ich bin zwar in der Welt, bewege mich durch die Welt, aber trotzdem isoliert wie in einer Käseglocke. Beim Bahnfahren dagegen, da bin ich mittendrin. So wie Jesus bei den Menschen damals mittendrin war und dieses Feeling ganz nah bei den Menschen, das kann man gerade beim Bahnfahren erleben. Und dann nimmt man die Menschen wahr, so wie sie sind. Diese ganz unterschiedlichen Typen kann man da erleben und wahrnehmen. Und wie wir Menschen wahrnehmen, darum soll es heute in der Predigt gehen. Und welche Konsequenzen wir aus dieser Wahrnehmung ziehen. Ich möchte mit euch einen Text aus dem Matthäusevangelium betrachten. Es ist ja schon angeklungen, worum es geht. Dort ist Jesus mittendrin unterwegs bei den Menschen, wie beim Bahnfahren. Und er nimmt die Menschen wahr und er nimmt sie tiefer wahr. Und dieser Text nimmt ganz überraschende Wendungen. Ständig neue Wendungen und das ist wie Bahnfahren, da gibt es auch ständig Veränderungen. Und das habe ich bei diesem Text auch beobachtet. Also immer wieder neue Situationen, abwechslungsreich, wie Bahnfahren. Jetzt lese ich diesen Text aus dem Matthäusevangelium Kapitel 9, also 35 bis 10, 1. Jesus zog durch alle Städte und Dörfer dieser Gegend. Er lehrte in den Synagogen, verkündigte die Botschaft vom Reich Gottes und heilte alle Kranken und Leidenden. Als er die vielen Menschen sah, ergriff ihn tiefes Mitgefühl. Denn sie waren hilflos und erschöpft wie Schafe ohne Hirten. Dann sagte er zu seinen Jüngern, die Ernte ist groß, aber es gibt nur wenig Arbeiter. Bitte deshalb den Herrn der Ernte, mehr Arbeiter auf seine Felder zu schicken. Jesus rief die 12 Jünger zusammen und gab ihnen Vollmacht, die bösen Geister auszutreiben und jede Krankheit und jedes Leiden zu heilen. Ich finde das ein interessanter Text mit ständig neuen Wendungen. Zunächst berichtet Matthäus davon, wie Jesus durch die Städte und Dörfer seiner Zeit gezogen ist. Wir sehen also hier Jesus mitten unter den Menschen, auf den Bahnsteigen, in den Fußgängerzonen, in den Einkaufszentren, in den Häusern der Menschen, da wo man ihn eingeladen hatte. Jesus lehrte in den Synagogen. Im Judentum waren das zentrale Orte der Gemeinschaft, der Lehre und des Gebets. Heute würde vielleicht in Kirchen, in Gemeindehäusern predigen oder auch in Bildungseinrichtungen, in Schulen, Universitäten, Volkshochschulen. Vielleicht wäre in kommunalen Gemeindezentren, würde dort Vorträge halten, in Bürgerhäusern. Und vielleicht wäre auch in den digitalen Räumen unterwegs, YouTube, Spotify. Er würde in Cafés und Parks zu den Menschen sprechen. Jedenfalls wäre er mitten unter den Menschen, da wo sie sich aufhalten. Und dabei beobachten wir jetzt eine interessante Kombination. Jesus predigte vom Reich Gottes und er heilte alle Krankheiten, alle Kranken und alle Leidenden. Für Jesus gehören diese beiden Dinge zusammen. Das eine gibt es nicht ohne das andere. Jesus predigt vom Königreich Gottes, so könnte man das auch übersetzen, Reich Gottes, Königreich Gottes. Er berichtet darüber, wie es in diesem Königreich zugeht, welche Prinzipien dort gelten, da wo Gott König ist und wie man in dieses Königreich hineinkommt. Einen kleinen Einblick in dieses Königreich bekommt man in Kapitel 13 im Matthäus-Evangelium. Das ist so eine Sammlung von Königreichsgleichnissen. Aber Jesus bleibt nicht bei der Theorie stehen. Er bleibt nicht bei der Lehre über das Reich Gottes stehen, sondern und lässt die Menschen nicht in einem Traum von einer zukünftigen Welt alleine, sondern bei Jesus wird Reich Gottes konkret. Denn da, wo der Gott als König regiert, da hat Krankheit und Leid und Tod keinen Platz. Jesus spricht also nicht nur über das Reich Gottes, sondern er lässt es zeichenhaft Wirklichkeit werden, indem er alle Kranken heilte und alle Leidende wiederhergestellt hat. Oder anders ausgedrückt, Jesus hat den Menschen nicht einfach nur Appetit gemacht, er hat sie auch satt gemacht. Manchmal machen wir den Menschen nur Appetit, indem wir vom Reich Gottes predigen, aber die Menschen erleben das nicht. Bei Jesus war das anders. Da war das Reich Gottes nicht nur eine Theorie, sondern sie haben es hautnah am eigenen Körper erlebt. Reich Gottes wurde konkret erfahrbar bei Jesus, indem Menschen geheilt wurden, indem Menschen von bösen Geistern befreit wurden. Diesen Dreiklang können wir bei Jesus beobachten. Er predigt, er heilt, er befreit. Das ist sozusagen sein Programm. Predigen, einladen in das Reich Gottes, heilen und befreien. Und genau diesen Dreiklang entdecken wir kurz danach. Nach dem Text kommt dann diese Aufzählung der Jünger, wie wir es gerade eben schon gehört haben. Und dann kommt dieser Dreiklang auch bei den Jüngern vor, die ausgesandt werden. Das sagt Jesus zu ihnen, geht hin und verkündigt. Das Reich Gottes ist nahe. Also er predigt das Reich Gottes, heilt Kranke, weckt Tote auf, macht Aussätzige rein, treibt Dämonen aus. Die Jünger werden also genau mit diesem Dreiklang ausgesandt. Verkündigen, heilen, befreien. So soll zeichenhaft das Reich Gottes sichtbar und erlebbar werden. Und das galt nicht nur für die ersten Jünger. Wir sehen das dann, wie es weitergeht in der Apostelgeschichte. Auch dieses Dreierprogramm, wie Predigt und Wunder einhergehen. Und im Missionsbefehl nach Markus lesen wir, dass das nicht nur für die Apostel und die Apostelgeschichte galt, sondern für alle Zeit, für alle Nachfolger von Jesus. Da lesen wir im Missionsbefehl nach Markus, geht hinaus in die ganze Welt und macht die Freudenbotschaft Gottes allen Menschen bekannt. Wer glaubt und sich taufen lässt, wird gerettet werden. Wer aber ungläubig bleibt, wird von Gott verurteilt werden. Folgende Zeichen werden die begleiten, die glauben. Sie werden in meinem Namen Dämonen austreiben. Sie werden in neuen Sprachen reden. Wenn sie Schlangen anfassen oder etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nichts schaden. Kranken, denen sie die Hände auflegen, wird es gut gehen. In einer Predigthilfe schrieb ein Kollege, wenn wir denn als Gemeinden wenigstens Heilung im Programm hätten. Wir haben Heilung im Programm und wir erleben es hier auch und das ist großartig. Und wir haben die Vollmacht, von der hier im Markus-Evangelium geschrieben wird. Wir haben diese Vollmacht, so rauszugehen. Wir dürfen im Namen von Jesus Heilung aussprechen, für Menschen beten. Dabei ist aber auch zu beobachten, im Neuen Testament gehören Vollmacht und Auftrag zusammen. Die Vollmacht ist immer an einen konkreten Auftrag gebunden. Jesus gab seinen Jüngern Vollmacht mit einem ganz konkreten Auftrag. Für mich heißt das jetzt nicht einfach loszulaufen und irgendwelche Kranke zu heilen, sondern bereit zu sein, auf die Stimme von Jesus zu hören, offen zu sein für seinen Auftrag. Und dann aber, wenn er spricht, wenn er mir Auftrag gibt, gehorsam auch für Menschen zu beten, ihnen die Hände aufzulegen und zu heilen. Das war mein großer Bogen, Dreiklang von Jesus, verkündigen, heilen, befreien, von Jesus bis zu seinen Nachfolgern, bis zu uns heute. Das war ein allgemeiner Bericht als Einleitung in das, was dann folgt. Denn dann wollte uns Matthäus auf ein ganz besonderes Detail hinweisen in dieser Geschichte. Es heißt, als er die vielen Menschen sah, ergriff ihn tiefes Mitgefühl, denn sie waren hilflos und erschöpft wie Schafe ohne Hirten. Jesus war also mitten bei den Menschen und er sah die Menschen um sich herum. Aber er sah nicht nur das oberflächlich Sichtbare, sondern Jesus sah tiefer. Was hat Jesus bei den Menschen damals gesehen, seiner Zeit? Vielleicht haben wir jetzt so Filme, Jesus-Filme vor Augen oder auch diese neue Serie The Chosen und sehen da die Menschen damals, wie sie ausgesehen haben. Aber das hilft uns heute weniger weiter. Das ist nicht unsere Zeit. Ich lade euch ein, die Menschen von heute einmal anzusehen und zu überlegen, wie oder erstmal, was sehe ich, was nehme ich wahr, wenn ich die Menschen mir heute anschaue und wie würde Jesus diese Menschen sehen? Was würde Jesus Menschen sehen? Denn er ist ja mit uns dabei, er sieht ja durch uns hindurch, er ist ja mit in uns drin und er nimmt die Menschen wahr, wenn wir bei ihnen sind. Ich gebe euch mal einen kleinen Einblick, was man so beim Bahnfahren wahrnehmen kann. Da ist eine überforderte Mutter von 4 Kindern. Sie spielt am Handy oder ist am Handy, die Kinder toben durch den Zug. Der Vater wirkt viel jünger als die Mutter, vielleicht ist es gar nicht der Vater, vielleicht ist es der Lebensgefährte oder Partner und er steht irgendwie passiv neben dem ganzen Geschehen. Dann sehe und höre ich einen psychisch kranken Mann mit einer penetranten Stimme, der völlig überfordert ist. Die Toilettentür geht nicht auf, Schienenersatzverkehr bringt ihn völlig aus der Spur, er ist aufgeregt, überdreht, er greift das Personal an. Einige Sitze hinter mir höre ich eine ältere Dame telefonieren, ziemlich lange, das nervt mich ungemein beim Bahnfahren, wenn Leute laut telefonieren, hörst alles mit. Sie klingt sehr arrogant, überheblich, weiß alles besser, lässt sich nichts sagen. Dann sehe ich Migranten in Schlappen mit dicken Plastiktüten, voller Sehnsucht nach einem besseren Leben hier in Deutschland. Ich sehe einen stolzen, überzeugten Muslim und man sieht ihm an, dass er seine Religion als die überlegene Religion ansieht. Dann reden wir mit 2 netten Urlauberinnen und wir merken sofort, wir sind irgendwie auf einer Wellenlänge. Also auch das gibt's. Das war nur eine ganz kleine Momentaufnahme von Menschen, denen man so begegnet beim Bahnfahren, von einem Tag auf der Bahn. Was seht ihr, wenn ihr Menschen um euch herum beobachtet? Lasst das mal auf euch wirken. Was seht ihr in der Fußgängerzone, beim Einkaufen, im Busfahren, wo auch immer ihr euch bewegt? Lasst es mal auf euch wirken, nehmt wahr, was sind das für Menschen, was passiert da gerade und vor allem achtet mal auf eure Gefühle. Ich muss gestehen, meine Gefühle sind nicht immer nur positiv, wenn ich diese Menschen sehe. Mir kommen schlechte Gedanken, wenn ich die Menschen um mich herum wahrnehme. Und da ist es gut, auch mal auf das zu achten, was Matthäus hier beschreibt. Was Matthäus, Markus und Lukas alle 3 immer wieder beschreiben, wie Jesus die Menschen wahrgenommen hat und wie Jesus reagiert hat, wenn er die Menschen sah. Jesus war tief berührt von der Not dieser Menschen. Jesus sah tief. Und ich glaube, Matthäus, Markus und Lukas wollten ganz bewusst diese Regung uns zeigen, damit wir das auch wahrnehmen. Sie wollten diese Momente zeigen, wo Jesus zutiefst berührt wurde, wie er die Menschen gesehen hat. Lasst uns also nicht bei den oberflächlichen Eindrücken der Menschen stehen bleiben. Lasst uns tiefer schauen, wahrnehmen wie Jesus. Was hat Jesus gesehen? Was sieht Jesus heute in diesen Menschen, wenn er mit ihnen unterwegs ist? Wenn er mit uns unterwegs ist, so muss man sagen. Was sieht Jesus? Oder erstmal, wer sieht hier eigentlich? Ich habe überlegt, da schaut eigentlich Gott seine Menschen an. Als Jesus auf diese Welt gekommen ist, kam ja Gott in diese Welt. Der Schöpfer hat seine Geschöpfe gesehen. Und er war zutiefst berührt über das, was er da sehen musste. So war das nicht gedacht mit seinen Menschen. Und er erinnert sich an den stolzen Abraham, an den perfekten Adam und an die würdevolle Eva, mit denen er entspannt durchs Paradies ging. Und auf einmal sieht er eine überforderte Mutter am Handy mit ihrem Partner, der unbeteiligt daneben steht und die Kinder durchs Abteil toben. Jesus oder Gott sieht erschöpfte, niedergeschlagene, überforderte Menschen mit einer Sehnsucht nach Leben, nach mehr. Er sieht orientierungslose Jugendliche und Erwachsene ohne stabile Bezugspersonen und Vorbilder. Er sieht Menschen, die mit allen Mitteln kämpfen, damit sie auch etwas vom Kuchen abbekommen. Sie wollen ja auch nur leben, die her zu uns kommen. Und Jesus bringt es auf einen Punkt mit dem Bild. Sie sind hilflos und erschöpft wie Schafe ohne Hirten. Das sieht Jesus, als er in diese Welt hineinkommt und die Menschen sieht. Es sind hilflose und erschöpfte Menschen wie Schafe ohne Hirten. Menschen brauchen einen Hirten, einen, der sie führt und begleitet, einen, der sie versorgt, der sie erfrischt, der sie tröstet, der sie beschützt. Menschen brauchen das, was David im Psalm 23 beschreibt. Das ist eigentlich sehr schön beschrieben, was wir eigentlich brauchen, was den Menschen heute fehlt. Menschen sehnen sich danach, dass ihr Mangel gestillt wird. Wie auch immer dieser Mangel ausschaut. Menschen sehen sich nach einem Ort, wo sie zur Ruhe kommen, wo sie auftanken können, wo sie neue Kraft bekommen. Menschen sehen sich nach jemandem, der mit ihnen unterwegs ist, der sie führt durch diese komplizierte Welt. Menschen brauchen jemanden, der bei ihnen ist, wenn es durchs Tal des Todes geht. Und wenn Jesus von sich sagt, ich bin der gute Hirte, dann wird klar, was den Menschen heute fehlt. Der Hirte, Jesus. Menschen fehlt Jesus. So sollen wir die Menschen sehen. Das sind Menschen, denen Jesus fehlt. Menschen brauchen Jesus. Einen, der sie kennt und der sie liebt, mit dem sie in einer Freundschaft leben können, dessen Stimme sie hören, dem sie folgen und in dessen Hand sie sicher ruhen. Das brauchen die Menschen heute. Das fehlt den Menschen und das hat Jesus in den Gesichtern dieser Menschen gesehen. Menschen ohne Jesus sind verloren in dieser Zeit und Ewigkeit. Das ist noch viel schlimmer. Nicht nur, dass es ihnen schlecht geht in diesem Leben, sondern dass sie auf ewig verloren sind. Was sieht Jesus, wenn er die Menschen seiner Zeit sieht? Was sehen wir, wenn wir die Menschen anschauen, mit denen wir unterwegs sind? Der Text fordert mich heraus, dass wir die Menschen mit den Augen von Jesus sehen. Die Menschen, mit denen wir tagtäglich unterwegs sind, denen wir begegnen, beim Aldi, in der Fußgängerzone, auf der Arbeit, Nachbarschaft, wo auch immer. Es sind verlorene, verirrte Menschen mit einer tiefen Sehnsucht nach Leben, die sie in Dingen stillen, die ihnen nicht gut tun. Es sind körperlich und seelisch kranke Menschen und immer mehr Menschen sind seelisch krank, psychisch krank. Es sind gefangene Menschen, gefangen von ihren Süchten, von Ideologien, aber auch gefangen vom Reichtum, gefangen von Religionen und falschen Mächten, geistlichen Mächten. Das und noch viel mehr sieht Jesus, wenn er die Menschen anschaut und er wird innerlich tief berührt von dieser Not. Jesus hat tiefes Mitleid beim Anblick dieser Menschen, bei den Menschen unserer Zeit. Und ich habe mich gefragt, warum war das den Evangelisten so wichtig, diese Regung zu überliefern? Ja, nicht nur einmal, sondern immer wieder begegnet uns das, wo es heißt, als Jesus die Menschen sah, da war er zutiefst innerlich berührt. Warum war das denen so wichtig? Warum sollen wir das wissen und lesen? Weil Gott hier sein Herz offenbart. Jesus lässt uns in das Herz Gottes hineinschauen. Jesus hat ja gesagt, wer mich sieht, sieht den Vater. Und da sehen wir den Vater, da sehen wir das Vaterherz Gottes, das blutet beim Anblick seiner geliebten Menschen. Wir sehen Gottes Herz, wie es die Not der Menschen zutiefst berührt. Und dieses Mitgefühl von Jesus, auf das wir achten sollen, zeigt uns Gottes Liebe und Barmherzigkeit mit diesen Menschen. Und daraus folgt letztlich die Konsequenz, was wir letzten Sonntag in der Predigt hatten, nämlich seid barmherzig. Seid barmherzig mit diesen Menschen, die ihr wahrnehmt. Das ist so für mich angekommen. Sei barmherzig mit diesen Menschen, auch wenn sie so ganz anders sind wie du und du sie überhaupt nicht verstehst und du Schwierigkeiten mit ihnen hast. Seht diese Menschen mit Gottes Augen. Diese emotionalen Momente sind aber auch überliefert, damit wir sehen, wie Jesus auch unsere Not wahrnimmt. Das lässt ihm auch nicht kalt, unsere Not. Jeder von uns hat ja auch so sein Päckchen zu tragen. Und das tröstet auch uns, dass wir wissen, Jesus nimmt das wahr, er sieht das. Wir sind ihm nicht gleichgültig. Und diese emotionalen Momente werden uns aber auch als Beispiel überliefert. Nämlich Jesus' Mitgefühl ist ein Beispiel für uns. Denn wir sollen den Mitmenschen in der gleichen Liebe und Barmherzigkeit begegnen. Und dann nimmt die Erzählung eine überraschende Wendung. Plötzlich sieht Jesus nicht mehr nur die verlorenen Schafe, sondern er sieht eine große Ernte. Er sagt zu seinen Jüngern, die Ernte ist groß, es gibt aber wenig Arbeiter. Jesus sieht in den verlorenen Schafen plötzlich eine große Ernte. Diese niedergeschlagenen, überforderten, orientierungslosen Menschen sind eine große Ernte. Auch geistlich, ideologisch verirrte Menschen, die wir schnell abschreiben, für die wir keine Hoffnung mehr haben, für die sind Jesus, die sind für Jesus eine große Ernte. Ich sehe hier einen krassen emotionalen Stimmungswechsel. Erst noch dieser Jesus, den es die Tränen in die Augen treibt, den es das Innere berührt, ist den Magen verkrampft, wie er diese Menschen so sieht, diese verlorenen Schafe, und plötzlich Freude. Freude über eine Ernte. Ich finde das einen krassen Stimmungswechsel hier bei Jesus, von jetzt auf gleich. Denn Erntenzeit ist Freudenzeit. Das steht in der Bibel und das weiß jeder, der schon mal geerntet hat. Ernte ist Freude. Einmal sagt Jesus im Blick auf die Felder in Samaria, wer erntet, empfängt Lohn. Wer sammelt Frucht und sammelt Frucht zum ewigen Leben. Denn es freuen sich beide, der sät und der erntet. Erntezeit ist Freudenzeit. Jesus sieht also einerseits diese verschmachteten Menschen, diese verlorenen Menschen, ist tief berührt und plötzlich kippt das um und er freut sich riesig über die riesige Ernte, die hier einzufahren ist. Vorfreude auf die Ernte. Und Jesus nimmt uns mit hinein in diesen Blickwechsel. Zunächst sehe ich also den Menschen so, wie sie sind. Irgendwie anders, irgendwie problematisch, nervig, beängstigend, halt anders als ich. Ich glaube, ihr kennt das auch, dieses Gefühl, das fühlt sich irgendwie nicht gut an. So ganz andere Typen, schwierige Typen. Und dann soll ich sie plötzlich als Gottes geliebte Geschöpfe sehen. Ich sehe, wie Jesus zutiefst berührt ist beim Anblick dieser Menschen. Und dann soll ich plötzlich eine Ernte in diesen Menschen sehen. Und an den Gedanken der Freude muss ich mich erst noch gewöhnen. Mit diesem Text fragt uns Jesus, wie wir die Menschen um uns herum wahrnehmen. Als Problem oder als Chance? Sehen wir hier problematische Typen oder sehen wir eine Chance? Und Jesus lädt uns zu diesem Blickwechsel ein. Aus verlorenen Menschen wird eine große Ernte. Und mir stellt sich dabei die Frage, von was lasse ich mich bestimmen, wenn ich Menschen wahrnehme? Von was lasse ich mich bestimmen, wenn ich Menschen wahrnehme? Lasse ich mich runterziehen von den Menschen, die ich beobachte? Oder lasse ich mich motivieren und sehe sie als Ernte, als verlorene Schafe, die gerettet werden sollen? Wenn ich mich vom Negativen runterziehen lasse, und das geht sehr schnell, wenn man solche Menschen sieht, ich weiß nicht, wie es euch geht, man lässt sich schnell runterziehen, dann hat der Teufel gewonnen, wenn ich diese Menschen abschreibe, weil dann bemühe ich mich gar nicht mehr um sie. Dann sind sie mir egal. Lasse ich mich aber von der Sicht von Jesus bestimmen, sehe ich die große Ernte. Und wir müssen ja nicht gleich die ganz große Ernte sehen. Ich denke, es ist schon mal hilfreich, ganz klein und bescheiden anzufangen. Nimm dir mal einen Menschen aus deinem Umfeld, vielleicht den dir Gott aufs Herz gelegt hat, vielleicht einen ganz schrägen, schwierigen Typen, wo du echt Not mit hast. Und dann überlege mal, wie würde das Leben dieses Menschen aussehen, wenn er Jesus gefunden hat? Was würde sich ändern? Stell dir vor, er kommt dann sonntags mit dir in die Gemeinde, dieser Typ oder diese Frau. Wie würdet ihr euch freuen, dass diese Person Jesus gefunden hat? Stell dir das mal bei einem Menschen vor, in deinem direkten Umfeld. Wenn es kein Problemtyp mehr ist, sondern ein Kind Gottes geworden ist, was sich dann verändert. Und wie die Freude darüber groß wäre, dass dieser Mensch Jesus kennengelernt hat. Für mich war die Frage, jammern oder ernten? Jammern oder ernten? Jammern über die Menschen oder ernten? Aber bevor wir jetzt in Aktionismus verfallen, folgt eine nächste Wendung in dieser Szene. Zunächst ist also Jesus von der Verlorenheit dieser Menschen zutiefst berührt. Dann sieht er die große Ernte. Und jetzt könnte man erwarten, dass er sagt, auf, los, ab in die Ernte, los geht's. Seht ihr nicht, die Ernte ist reif, Ärmel hoch, raus, los. Wenn ihr nicht zur Ernte geht, geht sie kaputt. Nein, Jesus sieht nochmal ein Problem. Es sind wenige Arbeiter. Und jetzt würde mich interessieren, wie ihn diese Tatsache berührt, wenn er jetzt in die Gemeinden schaut, ob ihn das auch so berührt wie die verlorenen Menschen. Ich weiß nicht, wie Jesus uns sieht als Gemeinden, die sich nur noch um sich selber drehen und mit sich selbst beschäftigen. Wir regen uns auf über zweitrangige Dinge. Wir nehmen uns sehr wichtig. Gemeinde soll schön sein, das ist für uns ganz wichtig. Und draußen steht eine große Ernte, die wir nicht wahrnehmen. Wie sieht Jesus das? Berührt ihn das auch? Uns, die wir uns um uns selber drehen? Draußen ist eine große Ernte. Jetzt höre ich natürlich die Einwände, ja, wo ist denn schon die Ernte? Man sieht doch gar nichts. Und wir haben es doch versucht und die Menschen haben kein Interesse. Im Gegenteil, sie sind sogar ablehnend und feindlich. Und dann kommt mancher zum Schluss und sagt, naja, die Erntezeit ist vorbei. Aber das steht nicht in der Bibel. Jesus hat diese Aussage von der Ernte nicht zurückgenommen. Die Ernte ist reif und sie bleibt reif. Die Erntezeit hört erst auf, wenn Jesus wiederkommt. Bis dahin ist Erntezeit. Es stimmt nicht zu sagen, ja, die Erntezeit ist vorbei. Es ist Erntezeit. Aber Jesus sprach damals schon zu seinen Jüngern, und das kann man gleich im Anschluss an diesen Text lesen, dass die Bedingungen für Ernte nicht einfach sind. Die waren auch nie einfach. Es war nie so, dass man sagt, ja, total toll, Ernte, schön, sondern es war immer schwierig. Es gab zu allen Zeiten und gibt zu allen Zeiten Widerstand, Gleichgültigkeit. Davon schreibt Jesus auch, oder Matthäus auch. Und trotzdem ist Erntezeit. Jesus sieht neben der geistlichen Not der Menschen auch die Not in den Gemeinden. Die Not, dass zu wenige bereit sind, rauszugehen. Da muss ich mich mit einnehmen. Ich bin auch ein Problemfall für Jesus. Er sieht diese Problematik, dass in unseren Gemeinden zu wenige rausgehen. Interessant ist jetzt, wie Jesus mit dieser Not umgeht. Er macht uns kein schlechtes Gewissen. Er treibt die Menschen nicht raus, sondern er ruft auf zum Gebet. Bitte deshalb den Herrn der Ernte, mehr Arbeiter auf seine Felder zu schicken. Das ist die Antwort auf diese beschriebene Not. Beten um Arbeiter für die Ernte. Es bringt nichts, mit schlechtem Gewissen die Leute zum Ernten zu treiben. Es bringt nichts, moralisch-geistlichen Druck aufzubauen, schlechtes Gewissen zu machen. Jesus sagt, was hier zu tun ist. Betet um Arbeiter für die Ernte. So wie wir es vorhin in dem Brief gelesen haben aus der Klimpost, ist schon dramatisch, dass 10% nur noch rausgehen in die Mission, von 100 auf 10%. Das ist echt eine Not. Aber Daniel schreibt es auch in seinem Newsletter, betet, dass Gott Arbeiter sendet in die Ernte. Das ist zunächst unser Auftrag. Beten, einzeln und gemeinsam, in unseren Gebetskreisen, in unseren Kleingruppen, immer wieder betet dafür, dass Gott Arbeiter in die Ernte sendet. Und ich gehe davon aus, dass dieses Gebet verändert. Und vor allem, wenn Gott uns das Gebetsanliegen nennt, dann wird es ja wirken. Also wenn man für irgendwas Unsinniges betet, weiß ich nicht, ob Gott reagiert. Aber wenn Gott uns den Auftrag gibt, für etwas zu beten, dann wird es auch passieren. Gott wird auf unser Gebet reagieren, wenn er uns dazu auffordert. Dieses Gebet wird uns verändern. Probieren wir es doch mal aus. Und eine Überraschung wird sofort in diesem Bibeltext angedeutet. Plötzlich werden die, die eben noch für Arbeiter beten sollen, schon Arbeiter. Die haben noch gar nicht angefangen zu beten, zack, sind sie schon Arbeiter. Wieder eine letzte interessante Wendung in diesem Text. Jesus rief die 12 Jünger zusammen und gab ihnen Vollmacht, die bösen Geister auszutreiben und jede Krankheit und jedes Leiden zu heilen. Und danach sandte er sie aus, das haben wir vorhin schon gelesen, zu predigen, zu heilen und zu befreien. Also noch bevor sie gebetet hatten, sind sie schon ausgesandt, mit Vollmacht ausgestattet und werden losgeschickt. So schnell kann es gehen. Es kann auch ein gefährliches Gebet sein, um Arbeiter zu beten, weil vielleicht bist du plötzlich selbst der Arbeiter, um den du eben noch gebetet hast. So könnte es passieren. Ein Text mit vielen überraschenden Wendungen. Ich fasse noch mal ganz kurz zusammen, was hier passiert. Zunächst also sieht Jesus, das hat Jesus Mitgefühl für diese verlorenen Menschen. Dann werden aus Verlorenen plötzlich eine Ernte. Dann wird aufgefordert, um Arbeiter für die Ernte zu beten. Und plötzlich sind die Beter selbst Arbeiter, die ausgesandt werden in die Ernte. Und jetzt bin ich gespannt auf das, was wir erleben werden, wenn wir uns darauf einlassen mit ihm, auf überraschende Wendungen, wenn wir mit offenen Augen von Jesus durch unsere Zeit gehen und Menschen wahrnehmen. Amen.